Servus Österreich. News, Menschen und Geschichten. Von den Alpen bis ins Outback.
Herzlich willkommen von meiner Seite. Es ist Zeit für unser Österreich-Magazin. Mein Name ist Maria Schaller. Sie haben es sicherlich mitbekommen und auch während der vergangenen Tage hier bei uns im Programm gehört. Österreich hat seit wenigen Tagen einen neuen designierten Bundespräsidenten, nämlich Alexander Van der Bellen. Der ehemalige Grünen-Chef hat sich nach langem Wahlkampf und nach einem sehr knappen Ergebnis am vergangenen Sonntag gegen FPÖ-Kandidat Norbert Hofer durchgesetzt. Am Ende gaben 50,3% der Stimmen den Ausschlag für Van der Bellen. Ja, und bestens einschätzen kann dieses Resultat und auch seine Folgen der renommierte Politikwissenschaftler aus Wien, Professor Peter Filzmeier. Er unterrichtet an zahlreichen Universitäten, hat sein eigenes Politikinstitut, er kommentiert für zahlreiche Zeitungen und auch für den österreichischen Rundfunk. Trotz vieler Termine hat Professor Filzmeier auch Zeit für uns gefunden. Herr Professor Filzmeier, Österreich hat seit wenigen Tagen ein neues Staatsoberhaupt und auf dem Weg dahin ist ja sehr, sehr viel passiert. Wir hatten einen sehr intensiven Wahlkampf, die beiden Wahlgänge, das knappe Ergebnis am Ende und als Resultat aus dem Ganzen auch noch einen neuen Kanzler und neue Regierungsmitglieder. Jetzt für Sie als Politikwissenschaftler, Hand aufs Herz, haben Sie eine derartige Intensität erwartet und auch eine dermaßen große Dichte an Ereignissen?
Nein, in dieser Intensität war der Wahlkampf nicht zu erwarten. Natürlich gab es Vermutungen, dass die Kandidaten der Regierungsparteien eher schlecht abschneiden, weil die Regierungsunzufriedenheit hoch ist. Aber dass sie derart abgeschlagen schon im ersten Wahlgang ausscheiden, war wiederum nicht vorherzusagen. Und was das Ergebnis betrifft, wir hatten zwei Kandidaten, nicht nur der Opposition, sondern die gegensätzlicher ja gar nicht sein könnten im Wahlkampf. Und das heißt auch eine Polarisierung im Land, unabhängig davon, dass jetzt der linksliberale Kandidat Van der Bellen knapp gewonnen hat, fast 50%, hat ja auch der eher rechtsstehende Kandidat Hofer erhalten.
Sie haben vieles angesprochen, zum Beispiel die Polarisierung. Viele sprechen auch von Spaltung, von Brüchen, von Trennungslinien, wie immer man das nennen möchte. Sie haben in der Zeit im Bild sehr treffend gesagt, Spaltung gehört eher in die Physik. Aber es ist de facto einfach ein Bruch jetzt da im Land. Würden Sie das auch so sehen?
Es sind grundsätzliche Auffassungsunterschiede bei den Wahlmotiven festzustellen, nämlich nicht auf der persönlichen Kandidatenebene. Da ist es ja logisch, dass die eine Hälfte Kandidat A und die andere Hälfte Kandidat B sympathisch findet, sondern Hofer-Wähler und Van der Bellen-Wähler sind auch keiner Meinung, in welche Richtung sich das Land entwickelt, wie die wirtschaftliche Lage aussieht und ob man persönlich eher eine Verschlechterung oder Verbesserung der Lebensqualität befürchten müsse. Etwas vereinfacht gesagt, aber vom Trend her sehr klar, Pessimisten, Ängstliche sind eher für Hofer, Optimisten, die trotz aller Kritik an der Politik eine positive Zukunftsentwicklung erwarten, die waren eher für Van der Bellen und in einer knappen Mehrheit.
Welche anderen Wahlmotive hat es noch gegeben, abgesehen von Pessimismus, Optimismus? Wer hat wen gewählt und warum?
Ganz klar war erkennbar, dass das stärkste Wahlmotiv für Alexander Van der Bellen die internationale Funktion des Bundespräsidenten war. Er wird als der bessere Vertreter im Ausland, vor allem von seinen Wählern natürlich gesehen. Das ist insofern auch richtig, als eine der zentralen Funktionen des Präsidenten aus der Verfassung in der Tat die Vertretung Österreichs als Völkerrechtssubjekt ist. Hofer war wiederum besser bei seinen Anhängern, dass er die Alltagssorgen der Menschen besser verstehen würde, wobei allerdings der Präsident wenig Möglichkeiten hat, die Alltagspolitik zu beeinflussen. Dramatische Unterschiede gab es im Wahlverhalten nach Geschlecht, Frauen mehr Van der Bellen, Männer mehr Hofer und auch nach dem formalen Bildungsgrad.
Ist das etwas, was so zu erwarten war in dieser Form?
Es ist weltweit bekannt, dass Männer eher Mitte-Rechtsparteien wählen und Frauen zu einem höheren Anteil linksliberal. Die Dimension ist allerdings überraschend. Hätten nur Frauen gewählt, hätte Van der Bellen 60% der Stimmen gewonnen, also nicht nur einen knappen Sieg gefeiert. Und bei jüngeren Frauen unter 30 Jahren liegt er sogar weit über der Zweidrittelmehrheit. Und es ist auch bekannt, dass die FPÖ in Österreich zu einem höheren Anteil von Menschen ohne höheren Schul- oder Universitätsabschluss Ausschuss gewählt wird, was selbstverständlich mit klug oder nicht klug nichts zu tun hat. Hier geht es nur um den formalen Bildungsgrad. Van der Bellen ist im Umkehrschluss von 3/4 und mehr von solchen Wählern, die eine Österreich-Matura genannt, einen höheren Schulabschluss oder sogar einen Hochschulabschluss haben.
Sie haben auch angesprochen, die Proteststimmung im ersten Wahlgang, wurden die Regierungsparteien abgestraft. Jetzt fragt man sich ein wenig im Ausland, womit sind die Bürger eigentlich so unzufrieden in Österreich? Es sind zwar die Zahlen schlechter, als sie schon mal waren, was die Wirtschaft, Arbeitslosigkeit betrifft, aber woher kommt diese enorme Proteststimmung an der Regierung und am etablierten System?
Der Begriff Protestwähler ist zu verallgemeinernd. Einerseits geht es um wirtschaftliche und soziale Ängste. Hier wird oft dagegen argumentiert, dass im EU-Vergleich oder im internationalen Vergleich die wirtschaftliche und soziale Lage in Österreich doch besser wäre als in den meisten Ländern der Welt. Das ist objektiv sicherlich richtig, rein statistisch. Aber die subjektiven Wählergefühle beziehen sich natürlich nicht auf den Vergleich mit anderen Ländern, sondern auf das persönliche Empfinden, ist es besser oder schlechter als vor ein paar Jahren in Österreich geworden und kann ich Verbesserungen oder Verschlechterungen für die Zukunft erhoffen bzw. befürchten. Und hier ist die Zahl jener, die mehr Ängste haben, eindeutig stark gestiegen.
Jetzt hatten wir den Fall am Sonntag, dass die Wahlkarten entscheiden mussten über ein Ergebnis. Können Sie sich erinnern, dass schon mal bis auf den nächsten Tag gewartet werden musste? Es gab zwar dieses Mal nur 2 Kandidaten, aber trotzdem ist ja das schon sehr, sehr eng gewesen.
Es gab nicht bei der Bundespräsidentschaftswahl, aber mehrere Wahlen in Österreich, wo es noch viel knapper war. 2 Beispiele, die burgenländische Landtagswahl 2010, da entschied exakt eine einzige Stimme, ob eine Partei, damals die Liste Burgenland, in den Landtag einzieht oder nicht. Und bei der Landtagswahl 2013 in Kärnten hat eine einzige Stimme entschieden, ob eine Partei ein zusätzliches Mandat bekommt oder nicht. Das waren die Grünen. Und dadurch hätten sich, es haben sich dann andere Regionen, gebildet, aber Koalitionsmehrheiten anders zusammengesetzt.
Alles klar. Wie erklärt sich eigentlich diese zunehmende Begeisterung für Wahlkarten, also für die Briefwahl?
Die zunehmende Nutzung der Briefwahl ist letztlich ein gesellschaftliches Phänomen, denn die Briefwahl ist ja eine Erleichterung des Wahlvorgangs für sehr mobile Menschen, die also nicht am Sonntag zu Hause sind und ins geografisch sehr nahe gelegene Wahllokal zu Fuß gehen, sondern Leute, die unterwegs sind, sei es für Ausflüge oder beruflich, oder auch Auslandsösterreicher selbstverständlich, nutzen verstärkt die Briefwahl. Das hat Nachteile, weil beispielsweise man selbst für das Wahlgeheimnis sorgen muss, dass man unbeobachtet ist bei der Stimmabgabe. Im Wahllokal garantiert das ja die Wahlkommission. Es hat aber auch sehr viele Vorteile, denn früher war es für Auslandsösterreicher ein sehr komplizierter bürokratischer Vorgang an der Botschaft oder mit einem Notar seine Stimme abzugeben. Das ist jetzt viel leichter.
Kommen wir noch einmal zum Wahlergebnis. Welche Schlüsse sollten jetzt die diversen Parteien daraus ziehen? Kommen wir mal zu den Verlierern, also zu den Regierungsparteien.
Die Schlussfolgerungen für die Regierungsparteien sind weder neu noch abhängig davon, dass nun Van der Bellen knapp vor Hofer gelegen ist. Wenn nur 3% mit der Regierungsarbeit sehr zufrieden sind und auch weniger als ein Drittel irgendwie zufrieden, dann kann die Antwort nur lauten, eine bessere und vor allem auch gemeinsame Politik, denn die letzten Jahre waren ja geprägt, dass wir seit 2006 wieder eine Koalition der Sozialdemokraten und der Christdemokraten haben. Aber das ist derart widerwillig von den Parteien, dass sie sich gegenseitig laufend heftig kritisieren und die Opposition muss sich sozusagen nur zurücklehnen und genießen. Das hat man erkannt, wie zum wiederholten Male erkannt. Man hat zum gefühlt 100. Mal einen Neustart angekündigt. Es ist noch zu früh zu sagen, ob dieser nun funktioniert. Aber wie gesagt, das Problem ist nicht neu. Und die Lippenbekenntnisse, dass es nun besser wird, sind auch nicht neu. Wir hatten allerdings einen Kanzlerwechsel. Vielleicht ist diesmal die Chance größer.
Wie erwarten Sie, dass sich jetzt die Freiheitliche Partei verhält nach diesem Wahlergebnis?
Die Freiheitliche Partei muss der Verlockung widerstehen, die 50% fast Stimmen für Kandidat Hofer einfach für sich zu reklamieren. Denn ein Fünftel der Stimmen war überhaupt nicht für Hofer, wissen wir aus der Wahlmotivforschung, sondern wollte vor allem Van der Bellen verhindern. Und selbstverständlich war da auch ein erklecklicher Anteil von Stimmen dabei, die früher bei Wahlen von der Gemeindeebene bis zum EU-Parlament nie blau, also die FPÖ, gewählt haben, weil ja gar keine anderen Parteialternativen außer einem zweiten Kandidaten zur Auswahl vorhanden waren, aber es zeigt umgekehrt schon das Potenzial der Freiheitlichen Partei, die ja in öffentlich zugänglichen Umfang in Österreich konstant bei 30% und besser liegt und damit klar auf den ersten Platz. Das ist sicher ein richtiger Befund, dass dieses Potenzial groß ist.
Jetzt ging ja der Wahlkampf quasi das ganze Jahr 2016 über. Glauben Sie, salopp gefragt, dass dem Wähler, dem Bürger gar nicht viel mehr Innenpolitik zumutbar ist, so viel auf einmal? Glauben Sie, dass da jetzt ein wenig Ruhe einkehrt?
Ruhe könnte und sollte eingehen, aber aus einem anderen Grund, weil wir mehr Sachlichkeit in der Politik und politischen Diskussionen brauchen. Und wir haben, wenn alles plangemäß läuft, bis zum Frühjahr 2018, also übernächstes Jahr, keine Wahlen. Dann kommen 4 Landtagswahlen. Im Herbst würden plangemäß die Nationalratswahl folgen. Das politische Interesse allerdings ist durchaus auch erfreulich hoch. Das beweist eine Wahlbeteiligung von klar über 70%. Das ist im internationalen Vergleich ein absoluter Spitzenwert. Und das beweist auch die enorm hohen Fernsehquoten bei allen Diskussionssendungen und Berichterstattungen über die Wahl.
Ja, kurz möchte ich mit Ihnen noch ansprechen. Das Ausland hat ja jetzt sehr intensiv nach Österreich geblickt, so viel wie schon lange nicht mehr. Ist das eigentlich auch umgekehrt der Fall? Australien hat Anfang Juli vorgezogene Parlamentswahlen. Interessiert das irgendjemand in Europa, beziehungsweise Sie als Politikwissenschaftler ein wenig?
Mich als Politikwissenschaftler interessieren weltweit Wahlen, allerdings werde ich auch dafür bezahlt, mich dafür zu interessieren. Insofern bin ich sicher nicht typisch. Ein Kleinstaat Österreich und sei es auch die Präsidentschaftswahl interessiert naturgemäß wenig. Warum es diesmal so im internationalen Fokus war, das war, dass Österreich und die dortigen Stimmungslagen, also Protest gegen politische Eliten, wirtschaftliche und soziale Ängste, aber auch eine zunehmende Polarisierung beim Thema Flüchtlingspolitik quasi als Symbol für ähnliche Stimmungen in der gesamten EU oder zumindest sehr vielen EU-Mitgliedstaaten, vielleicht aber auch sogar weltweit gesehen wurden. Umgekehrt wird Australien, das muss man ehrlich sagen, für die EU und für Europa auch interessant, wenn irgendetwas als symbolisch, das ist bei uns auch so gesehen wird. Das ist dann relativ selten der Fall, aber wie gesagt, hier geht es nicht um die Distanz in Kilometern oder Meilen, sondern es geht darum, ob man irgendwelche Ereignisse, Prozesse, Diskussionen im Wahlkampf als vergleichbar ansieht. Das war innerhalb Europas beim österreichischen Präsidentschaftswahlkampf der Fall, ist es mit Wahlen in Australien naturgemäß etwas seltener.
Ja, vielleicht noch abschließend, wenn wir so einen renommierten Politikwissenschaftler wie Sie am Telefon haben. Die nächste große Wahl, die ansteht, wo alle hinblicken, ist natürlich in den USA im November. Was erwarten Sie da? Erwarten Sie ganz klar Clinton und Trump oder gibt es da noch Überraschungen?
Alle hier naturgemäß viel kompetentere US-Experten als ich haben sich schon selbst kritisiert. Sie hätten nie erwartet, dass Trump so weit kommt und jetzt ist er der Kandidat im Hauptwahlgang, wenn nicht etwas völlig Unerwartetes beim Nominierungskonvent der Republikaner passiert. Es gibt übrigens aber durchaus Parallelen, vielleicht sogar mit Australien. Ein Teil der Trump-Wähler sind ebenfalls sogenannte Modernisierungsverlierer, die sich also unabhängig von den volkswirtschaftlichen Daten subjektiv in einer wirtschaftlich immer schlechteren Situation fühlen. Also Löhne würden geringer werden, ihre Kaufkraft sinkt, leistbares Wohnen wird immer schwieriger und lauter Dinge dieser Art. Das ist eine Parallelität zu Hofer und FPÖ-Wählern in Österreich und sicher gibt es diese Gruppe enttäuschter auch bei australischen Wahlen.
Aber in Richtung Trump schauen ja viele Leute mit einer gewissen Skepsis. Was würde das aus politwissenschaftlicher Perspektive bedeuten, wenn er ins Weiße Haus einzieht?
Es ist, glaube ich, objektiv so weit weg von persönlichen Wertungen und Irritationen über den Redestil beispielsweise von Donald Trump, dass Trump weniger Berechenbarkeit bedeutet. Und das wird natürlich auch besorgt beobachtet, aus Europa, wahrscheinlich auch aus vielen anderen Ländern. Denn wer immer amerikanischer Präsident oder Präsidentin ist, bei einer Supermacht, ist die ganze Welt natürlich an Stabilität und Berechenbarkeit interessiert. Dafür steht Donald Trump nun wirklich nicht.
Ja, eine Entscheidung gibt es dann am 8. November. Wir dürfen dabei Danke sagen an Peter Filzmeier in Wien für diese wunderbaren Einschätzungen.
Bitte gerne. Schöne Grüße auch nach Australien.
Vielen lieben Dank, das war sehr interessant, wie immer.
Okay, wobei ich jetzt erzähle Ihnen noch mit schweren Herzen sogar für das australische Fernsehen, ABC, der Sender, leider ablehnen musste, ein Live-Fernsehen. sogar 7-Minuten-Interview, schlicht und einfach, weil ich im ORF saß und wir Sondersendungen geplant haben. Aber es war wirklich der Fokus. Also das ist mir selten passiert, dass im wörtlichen Sinn von Argentinien bis China, von USA bis Australien ich Medienanfragen habe. Bei China hat sich sehr übrig, weil ich der Landessprache nicht mächtig bin. In Englisch hätte ich es mir vielleicht zugetraut, das Live-Interview auf Chinesisch ganz sicher nicht. Das war schon einmalig und auch eine neue Erfahrung. Herzlichen Dank.
Ich sage danke. Alles Liebe. Wiederhören.
Okay, gut. Tschüss.